Der Monat Mai hat begonnen und der Schabbat beginnt spürbar schon später. Aber gleichwohl, wir gehen zu auf einen Schabbat und damit auch Freitag 14 Uhr live für die, die jetzt dabei sind, das Wort zum Schabbat. Und dazu begrüße ich Yuval Lapid wieder in Deutschland.
Shalom.
Shalom. Und er spricht heute zum Wochenabschnitt Acharei Mot, das heißt nach dem Tod der Söhne von Aaron. Und wir kommen auch auf ein Wort, das in unsere Alltagssprache, auch die nicht religiöse Sprache, eingegangen ist, nämlich den Sündenbock zu sprechen. Der hat heute in dieser Parascha seine Wurzel und seine Quelle. Ich erwähne das vorweg, weil im Augenblick Israel zum Sündenbock der Welt geworden ist.
Ja, ja.
Aber der Ursprung ist ein ganz anderer, Yuval. Das wirst du uns jetzt erklären.
Shalom, liebe Freunde und Freundinnen. Ich bin endlich wieder im Gespräch. Bin zurückgekehrt aus Amerika und bin sehr froh. Habe noch einen Rest von einer Erkältung. Es ist nur ein Infekt. Bin ich etwas heiser. Schlucke aber viel Tee. Und bin sehr froh, heute wieder aktiv zu werden für euch alle. Das Thema Israel müssen wir nicht ausweiten. Rickleff Münch ist ja unermüdlich tätig. Ich bin sehr dankbar und ich habe Rickleff einen Satz gesagt vorhin, den Sie ja kennen, weil wir gerade Pesach hinter uns haben. Einen Satz möchte ich gerade zitieren. Liebe Freunde und Freundinnen von der Hafner, Sie kennen ja meine Zitate, Dr. Angela Fischer und alle, allen begrüße ich natürlich. Bechol dor vador omdimaleinu lechaloteinu, v'hakadosh baruch hu matzileinu miyadam. Wissen Sie, das ist der Satz, an dem wir Juden, wir machen ja wieder Bibelarbeit heute, uns festhalten. Seit der Pesach-Geschichte und zuvor. In jeder Generation ersteht uns ein Bösewicht auf, um uns zu vernichten. Aber unser Gott, der Heilige, gepriesen ist sein Name, rettet uns aus seinen Klauen, aus seiner Bestialität. Das ist das Motto des Pesachfestes. Und natürlich haben wir die drei Hs. Wir haben Haman, wir haben Hezbollah, wir haben Hitler, die drei großen Hs, die immer wieder zitiert werden. Aber je mehr wir religiös das Thema konnotieren, ein Satz dazu, desto mehr müssen wir sagen, der Druck von außen muss zunehmen, weil dadurch die Wunder Gottes umso größer werden. Das, was wir erlebt haben, ich war ja gerade in Amerika in der Zeit, als das geschah, ja, der 14., der Schabbat war das doch, der Schabbat, 14. April, als so und so viele Bomben auf Jerusalem abgeschossen wurden, sprich die Marschflugkörper. Natürlich nach dem Plan des irdischen Bösewichts, Ahmadinejad, Ayatollah Khomeini, sollte Israel vernichtet werden. Aber Gott plant anders. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das ist wieder ein Beweis dafür, auch für unsere israelischen Freunde, mit denen ich spreche, dass der Mensch nicht bös genug handeln kann, sodass Gott nicht noch mehr Munition hätte, geistige Munition hätte, um uns zu schützen. Was sich da abspielt seit dem 7. Oktober und seit dem 14. April, ist ja ohnegleichen. Und dennoch, ist Hashem auf unserer Seite. Und wir haben es ja proklamiert zu Pesach, dass es nicht einmal und nicht bei einem Mal bleibt, einen Widersacher zu haben. Wir hatten ja Purim unseren Verbrecher Haman und dann hatten wir den Verbrecher Pharao und dann haben wir die weiteren Verbrecher. Aber gerade im Widerstand gegen diese Mörder zeigt sich ja die Führung Gottes. Das heißt, dieses Narrativ aus der Bibel, Hashem ist bei uns. Und was Paulus ja auch im Römerbrief 8 sagt, das kann ja nur ein Jude sagen, wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns? Wider ohne IE, mit IE, ne? Das kann nur jetzt zutreffen. Das sind Sätze, die wir mobilisieren dürfen. Wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns? Wie viele Ahmadinejads können etwas machen, wenn Hashem beschließt, dieses Volk lasse ich nicht sterben, selbst wenn es Opfer gibt. Ich glaube, es ist auch zu Pesach. Aber Am Israel Chai, was wir ja alle singen, und Bejachat Nenatzeach Bezrat Hashem, mit Gottes Hilfe siegen wir, das bewährheitet sich nur, wenn die Nacht dunkel ist oder wenn wir merken, dass das menschliche Potenzial grauenvoll ist, aber Gott größer ist als jedes menschliche Grauen. Kurzum, heute Acharei, Vayikra 16 bis 18, ich habe Perlen ausgesucht, die ich mit euch, liebe Freunde und Freundinnen, wieder in Deutschland angelangt sein, in Unterfranken, besprechen will. Ganz kurz, Martin Buber, den ich ja immer zitiere, er, Adonai, redete zu Moschee nach dem Tode der zwei Söhne Aarons, als beim Narren vor sein Antlitz sie starben. Er, Gott, Adonai, der Ewige, sprach zu Moschee, er spricht immer von Moschee statt Mose, Martin Buber, rede zu Aaron, deinem Bruder, dass er nimmer zu aller Zeit eingehe ins Heilige, inseit des Verhangs, vor das Antlitz des Verdecks, das über dem Schrein ist, dass er nicht sterbe, denn in der Wolke lasse ich mich sehen, über dem Verdeck. Mit diesem gehe Aaron ein, in das Heilige mit einem Pfarren, einem Jungstier zur Entsündung und einem Widder zur Darium. Noch ein Satz in 4, 16,4. Mit einem Leibrock der Heiligung von Linnen, Leinen, bekleide er sich Wickelhosen von Linnen, Seien über seinem Fleisch. Mit einer Schärpe von Linnen, Leinen gürte er sich, ein Kopfgewinn von Linnen umwinde er sich. Gewänder der Heiligung sind's. Er bade im Wasser sein Fleisch und bedecke sich damit. Ganz kurz zum Verständnis, was hier passiert. Allein durch die Worte, Gott redete zu Moschee nach dem Tode der zwei Söhne Aarons, will uns die Tora sagen, das Thema haben wir ja besprochen vor der besonderen Parashat zu Pesach, nach dem Tode. Das ist natürlich etwas Tragisches, was da passiert ist. Die beiden Söhne Nadab und Abihu wurden, haben Sie ja von den Kollegen gehört, getötet, abgerufen in die Ewigkeit, nachdem sie sich Gott nahten, auf unangemessene Weise durch ein inneres Feuer. Manche sagen, Rashi sagt, sie waren betrunken, wollten durch eine ekstatische Erfahrung Gott begegnen, mehr als es für Kohanim vorgesehen war. Und dadurch rief sie Gott ab, weil sie nicht mehr in ihrem Körper, in ihrem Körper seiend Gott begegnen wollten. Die Tora sagt uns etwas sehr Schönes. Nach dem Tode der zwei Söhne Aarons, warum betont die Bibel das? Wir wissen ja, dass die beiden Söhne gestorben sind. Die Bibel will sagen, dass der Tod dieser beiden Tzadikim, können sie aufschreiben, Tzadikim sind die Gerechten, die wohlgefälligen Gottes. Das waren natürlich zwei große Männer, das waren die Scharlatane. Nadab und Abihu waren zwei große Männer. Sie haben das ja nicht aus wilder Experimentierlust gemacht, sondern weil sie über ihre Grenzen hinausschreiten wollten. Deswegen kommt ja als Korrektiv die Parasha, die wir haben, nämlich 16, 18, 16, 17, 18, Levitikus. Sie wollten über das Maß der üblichen Annäherung, Darmnahrung, Annahrung hinausgehen und Gott in einer Vision, in einer ekstatischen Vision begegnen, die Gott für sie nicht vorsah. Zum Beispiel durch überzogene Maßnahmen, indem sie sich mit Alkohol füllten, indem sie besondere körperliche Rituale praktizierten, ekstatische Schreie von sich gaben, um noch mehr in das Heilige Gottes hineinzukommen. Und Gott sagt, ich will das nicht. Ich gebe euch Vorschriften, ihr seid ja Vorbilder für das Volk. Ihr seid Kohanim, ihr dient mir und dient dem Volk. Und ich möchte nicht, dass ihr eure eigenen Experimente eingeht. Selbst wenn ihr euch sehnt, mir nahe zu kommen, es muss innerhalb der Regeln sein, die ich für euch vorgebe, denn ihr seid ja ein Vorbild für das Volk Israel. Und die Bibel betont, nach dem Tod der zwei Söhne ist Gott immer noch interessiert am jüdischen Volk. Darum dieses Addendum, diese Hinzufügung nach dem Tod. Das ist der Tod, war für Gott in Anführungszeichen wichtig. Er nimmt das ernst, was da passiert ist. Das ist nicht einfach der Gott der Strenge, der kommt, tötet und sofort zur Tagesordnung übergeht. Gott geht nicht zur Tagesordnung über. Sondern es hat Konsequenzen, was da passiert ist. Darum die vielen Vorschriften bezüglich der Herangehensweise, im wahrsten Sinne des Wortes, der Herangehensweise an Gott in künftigen Fällen im Tempel. Und er sagt, wie es ja hier heißt, als beim Nahen vor sein Antlitz sie starben. Das ist das Thema. Sie näherten sich Gott, sie gingen an Gott heran und starben dabei, weil sie auf eine unangemessene Weise, die nicht Gott gefällig ist, Gott begegnen wollten. Und das will Gott künftig vermeiden. Das will Gott künftig vermeiden, sodass kein Priester je wieder zum Opfer einer solchen Unpassenheit werde. Und das ist das Thema unserer heutigen Parascha. Heute sehr kurz, normalerweise sind die beiden ja zusammengefasst, nach Reimot Kloshim. Wir trennen sie ja, weil wir ja ein langes Jahr haben. Ein Leap Year. Wie sagt man ein Leap Year? Ein Schaltjahr. Wir haben ein Leap Year, ein Schaltjahr, genau. Das heißt, darum können wir die Parashot verlängern. Und das Thema all der Vorschriften, die nun kommen werden, ist eine Reparation, können Sie notieren. Ist eine Korrektur dessen, was da passiert ist. Weil sie starben und nach ihrem eigenen Ermessen einen Gottesdienst gestalten wollen, den Gott nicht akzeptiert. Und darum kommt Gott auf die Kinder Israels zu, auf Moschee, bittet auch Aaron, und dass sie zu Konsequenzen kommt. Und darum steht in 2 auch ein schöner Satz. Er sprach zu Moschee, Sie wissen, ich liebe Feinheiten. Er sprach zu Moschee, rede zu Aaron, deinem Bruder. Wissen Sie, die Kunst einer guten Bibelarbeit besteht darin, auf Einzelheiten Wert zu legen. Rede zu Aaron, deinem Bruder. Das heißt, es geht um das Thema Geschwisterlichkeit. Das sind nicht Nebensächlichkeiten. Sondern wenn da steht, rede zu Aaron, deinem Bruder, heißt, kümmere dich um ihn. Ich möchte, dass du für ihn fürsorglich bist. Moschee sagt es ja Gott sagt dazu, Moschee, geh auf deinen Bruder zu. Das Thema der Brüderlichkeit steht ja immer in der Bibel im Vordergrund. Aber diesmal besonders. Denn Aaron war ja im Schmerz. Wir haben das ja im vorigen Kapitel gelesen. Es tat ihm natürlich kolossal weh und er verstummte angesichts dieser Tragödie. Und darum soll Moschee auf ihn zugehen, auf ihn eingehen und mit ihm sprechen, dass es Präventivmaßnahmen, drücken wir es mal so aus, Präventivmaßnahmen gibt, damit so etwas nicht kommt, was Gott ja nicht will. Gott will das ja nicht. Gott will ja das Leben. Und Gott will ja nicht, dass einfach jemand stirbt. Und das möchte ich kurz erwähnen. Der Tod der beiden Brüder von den beiden anderen Söhnen von Eleazar und Itamar war, wie gesagt, nicht eine Strafe Gottes. Ganz wichtig. Denn das bitte notieren. Die beiden Söhne sind nicht gestorben, weil Gott sie bestraft hat, sondern weil sie auf eine unangemessene Weise Gott nahen wollten, ohne dass sie es ertragen konnten. Mein Rabbi in New York benutzte schon vor Jahrzehnten ein Beispiel. Wenn Sie eine Birne nehmen, eine Glühbirne, die, weiß ich, 20 oder 40 Watt fasst, und Sie geben in sie eine Energie hinein von, nennt man das 100 Watt, gibt ja solche, 100 Watt, 200 Watt, was passiert mit einer kleinen Glühbirne, deren Fassungsvermögen nur 20 Watt, 40 Watt betrifft? Die explodiert, die stirbt. Das fand ich ein Beispiel, das ich nie vergessen werde, das ich mit Ihnen teilen möchte. Eine kleine Glühbirne im Lidl, das Fassungsvermögen, die Energiehaushaltung hat von 20 Watt, fast nicht 100 Watt. Das geht nicht hinein. Sie explodiert. Ist schon mal passiert vielleicht. Weiß ich, beim Kurzschluss. Und so auch vergleicht das mit dem Tod der beiden Söhne. Sie haben nicht etwas Böses getan, das Gott bestraft, der strafende Gott, der sogenannte, der christlich oft gern zitierte strafende Gott. Das ist kein strafender Gott, sondern es ist der Gott der Konsequenzen, können Sie notieren. Das ist der Gott der Konsequenzen und der Fehltritte. Sie haben etwas getan, was Ihr Körper nicht zu tragen vermochte. Ekstatische Experimente mit Alkohol und mit, nehmen wir es auch mal, mit Drogen, um mit der besten Absicht der Welt Gott zu begegnen in Verzückungen, ist nicht der Weg des Judentums, können Sie notieren. Der Weg des Judentums ist im Körper bleibende, auch wenn es uns nicht immer passt, im Krieg und in Krankheiten, im Körper bleibend Gott zu nahen. Ich wiederhole, im Körper bleibend nach den Vorschriften von Adonai mit den Tieren und den Gewandungen Gott nahen. Das will Gott, das ist die Vorschrift unseres Lebens. Sonst hätte Gott ja bestimmte Türen geöffnet für Experimente wieder natürlicher Art. Das heißt, bestimmte, um etwas sehr Deutliches zu sagen, schamanische Experimente, ohne dass ich den Schamanismus verurteile, aber das ist nicht der jüdische Weg. Schamanische Experimente mit, weiß ich, Ritzen und Blut fließen lassen und, weiß ich, in Ekstase sich hineinreden und Drogen nein und Drogen raus. Das ist nicht der jüdische Weg zu Gott. Das Judentum lehnt solche Experimente ab, weil das Judentum sagt, bleibe im Körper, der funktioniert völlig korrekt. Und du bekommst ein Vademekum, einen Wegbegleiter, der heißt Tora. Und mit Hilfe der Tora und ihren Vorschriften bezüglich der Opfer, der Nahrung, kannst du Gott dich nähern. Und das betont er und das sagt er in zwei Gott. Er redet zu Aaron, deinem Bruder, dass er niemals zu aller Zeit eingehen, das Heilige jenseits des Verhangs. Das heißt, es darf nicht jederzeit zu Gott gehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Die beiden haben ja versucht, zu einer bestimmten Zeit, zu einer Unzeit zu Gott zu kommen. Und Gott sagt, das will ich nicht. Nicht jeder kann mit dem Heiligtum Gottes experimentieren, wie es ihm passt. Das heißt, schamanische Rituale oder Zaubermann, wie bei den Indianern, ohne dass ich ins Detail gehe, aber es ist für uns Juden nicht gedacht, sind nicht gewollt. Und es muss eine Ordnung geben. Und darum sagt Gott, ich liebe die euch alle. Ihr Kohanim, ihr Priester. Und ich möchte, dass das nicht mehr passiert. Ihr dürft nicht ins Heilige hineingehen und dort experimentieren. Das ist nicht ein Experimentierfeld, sondern es ist ein Heiligtum in eurer Mitte, im Leben Israels. Wir sehen ja noch in der Wüste. Dann gibt es ja den Tempel, Beit HaMikdash, das Heiligtum, das Haus der Heiligkeit. Da gibt es eine Ordnung. Und dahinter steht natürlich die ganz große Sehnsucht des Menschen, will ich auch heute nennen, am 3. Mai vor dem ersten Schabbat nach Pesach. Das Heiligtum ist eine Sehnsucht des Menschen. Natürlich haben die Menschen eine Sehnsucht, dem Heiligen zu begegnen. Aber der Heilige selbst, HaKadosh Baruch Hu, der Heilige gepriesen ist ein Name, legt die Spielordnung fest. Wir können das nicht einfach machen, wie es uns passt, weil wir es dadurch nicht erreichen werden. Dieses Leben auf Erden gehört Gott. Unser Leben gehört Gott. Und Gott hat ja schon in Exodus 25,8 gesagt, wer hast du den Mikdash Veshachanti Betocham? Wer hast du den Mikdash Veshachanti Betocham? Sie werden mir ein Heiligtum bauen und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Nicht in ihm, sondern in ihnen wohnen. Das heißt, die gesamte Idee des Heiligtums, das wir hier besprechen und in weiteren Parashot besprechen werden, ist, dass Gott in unserer Mitte wohnen will. In unserem Körper. Unser Körper, was Herr Paulus auch benutzt als Jude, ist ein Heiligtum Gottes, das wir ja erkennen sollen über das Heiligtum des materiellen Tempels. Und da gibt es einfach Kriterien, die Gott erfordert. Denn diese Sehnsucht des Menschen, dem Heiligtum auf Erden zu begegnen, innerhalb unserer Verkörpertheit, ist ein Thema, das wir Gott anvertrauen müssen. Das müssen wir immer wieder Gott anvertrauen. Denn Gott kennt unseren Körper, Gott kennt auch unsere Begrenzungen, Gott kennt unsere Sehnsucht, dem Göttlichen zu begegnen. Und diese zwei Männer haben etwas getan, was nicht gut war. Für sie nicht gut war, für die ganze Gemeinschaft Israel. Und damit das nicht wieder passiert, sagt er ihnen, ich möchte das nicht. Ich zeige mich zu bestimmten Phasen gerne dem Volk Israel. Aber es geht nicht, dass jeder das experimentiert, was er möchte. Denn es gibt einen Schrein, es gibt einen Verhang im Tempel, es gibt ja die verschiedenen Bereiche, den äußeren Altar, den inneren Altar. Es gibt den Verhang über dem Allerheiligsten, dann gibt es dort die Kaporete, das Bedeckende, auf dem die Cherubim sind, die zwei großen Engel, die Erzengel, in Gestalt von Materie, in denen Gott ja wohnt. Dann gibt es Hakodesh Kodashim, da gibt es Heiligste des Heiligen, in denen Gottes Präsenz seit der Errichtung der Stiftshütte wandelt. Das heißt, das sind wirklich lauter heilige Erfahrungen, Kadosh. Diese heiligen Erfahrungen müssen gewürdigt werden. Und die gesamte Idee der Tora, nicht nur unser Parasha, besteht darin, liebe Freunde und Freundinnen von Hafner, dass wir als nicht heilige Menschen immer heiliger werden, indem wir dieses heilige Gottes zulassen, die Vorschriften Gottes zulassen. Bezüglich der Widder, bezüglich der Ziegenböcke, bezüglich der Gewandung, auf die ich gleich eingehen werde. Das sind lauter Verhaltensweisen, die uns in das Heilige führen, gemäß der Anleitung desjenigen, der das Heilige verkörpert. Verkörpert im spirituellen Sinn, nämlich Gott. Und die Sehnsucht des Menschen nimmt Gott natürlich wahr. Jeder möchte das Göttliche erleben. Das ist die Ursehnsucht des Menschen. Jeder von uns ist ja eine Neshama, eine göttliche Seele, Neshama. Und wir sind alle in einem Körper verkörpert, eingeleibt, der, Vorsicht ausgedrückt, nicht immer gerade heilig ist, sondern natürlich auch unheilige Exzesse praktizieren kann. Nicht nur Krieg, auch Streitigkeiten. Und dennoch möchte Gott uns erziehen, dass wir mit Hilfe unseres Körpers und mit Hilfe der Rituale, die uns in der Tora genannt werden, heilig werden. Natürlich ist der Anspruch Gottes immer wieder, auch in Levitikus 19, nächste Woche 19.1, ihr werdet heilig werden, nicht ihr sollt heilig werden, ihr werdet heilig werden, denn ich bin heilig. Aber diese Heiligung geschieht nach göttlichen Prinzipien. Ich kann nicht einfach sagen, ich fühle mich jetzt heilig, ich gehe jetzt in ein Kloster, ich gehe in ein Zen-Kloster und probiere mal was aus, ich gehe zu Schamanismus in Südamerika, probiere was aus. Das geht nicht, nicht im Judentum. Du musst akzeptieren, dass Gott natürlich dich heiligen will, dich erhöhen will, dich erheben will über die Niederung deiner Fleischlichkeit, aber nur nach Gottes Prinzipien, die er uns ja vorgibt, die werden ja auch im Detail aufgeführt. Und darum geht es dann weiter, dass er nicht sterbe, denn in der Wolke lasse ich mich sehen, über dem Verdeck steht da. Gottes Prinzip ist, er steht in einer Wolke. Die Wolke ist ein Urprinzip in der Tora, die ja nicht greifbar ist. Das ist ja das Prinzip der Wolke. Gott ist greifbar und doch ungreifbar. Nahbar und doch unnahbar. Berührbar und unberührbar. Diese Ambivalenz auszuhalten ist Judentum. Die Nahbarkeit und die Unnahbarkeit Gottes. Die Wolke Anan, auf Hebräisch gesprochen, wer das kennt, Anan, ist ein Beispiel dafür. Du kannst sie sehen, auch jetzt weiß ich, 3. Mai, verhangener Tag. Du kannst die Wolke sehen, aber du kannst sie nicht greifen. Sie ist immer da, mal mehr, mal weniger, mal verdeckt in der schönen blauen Himmel, aber sie ist dennoch da, sie kommt ja später wieder heraus. In der Wüste hat sie ja die Kinder Israels 40 Jahre lang geführt. Bei Tag die Wolke und bei Nacht die Feuersäule. Das heißt, Gott sagt deutlich, ich zeige mich so, wie ich es als euer Vater, euer Schöpfer will. Und ich führe euch mittels der Wolke und nicht mittels anderer ekstatischer Experimente hin. Streng genommen sagt Gott, bin ich im Anan, in dieser Wolke, in dieser nicht greifbaren Einheit. Natürlich auch symbolisch in den verschiedenen Gegenständen, wenn ihr dieses Tier opfert und jenes Tier opfert. Aber meine größte Präsenz für euch in der Wüste, als ihr noch keinen Tempel hattet, ist in diesem Anan, in dieser Wolke. Und dadurch spürt ihr ja, das steht ja auch immer wieder in Levitikus und in Numeri, dass die Wolke Gottes, die Herrlichkeit Gottes sich über dem Zelt manifestierte und Moses ging in das Zelt und ging wieder raus. Und durch die Wolke, durch diese Ungreifbarkeit und doch Greifbarkeit mit dem Auge, ist Gott in uns präsent. Aber das ist eine Festlegung. Und die verschiedenen Rituale, die dazu führen, müssen respektiert werden, weil wir dadurch auf der inneren Ebene als verkörperte Wesen mittels anderer verkörperter Elemente, ein Tier ist ja auch ein verkörpertes Wesen, diese Intensität der Wolke erleben können, ohne enttäuscht zu werden, ohne verschlungen zu werden über diese Erfahrung Gottes, der Wolke. Die Wolke kann nur erfahren werden als Präsenz Gottes. In per se ist ja die Wolke auch nur eine Anhäufung von Wasser. Die Wolke ist ja nichts weiter als eine Anhäufung von Wasser, auch reine Physikalität. Aber wenn wir die Rituale damit praktizieren, wonach der Farn geopfert werden muss, der Farn ist der Ochse, und wonach der Widder und die Ziege etc., dann können wir in der Wolke mehr sehen als eine Anhäufung von Wasser. Das ist die Kunst des Lebens, laut Judentum. In allem Materiellen durch entsprechende Haltung und Handlung Gott erleben. Das heißt, die Haltung und die Handlung verwandelt uns. Aber die muss natürlich in einem Manual, in einer Gebrauchsanleitung, und das ist die Tora ist eine Gebrauchsanleitung, beachtet werden. Kurzum, das sagt er auch, Gott sagt, ich will nicht, dass ihr sterbt, das tut mir weh, sagt Gott, und ich möchte vermeiden, dass das wieder passiert, aber beachtet nun meine Vorschriften. Nun kommt die Gewandungsgeschichte. Es müssen bestimmte Tiere genommen werden, die Tiere, die vorgibt, Gott vorgibt. Jetzt möchte ich auch etwas sehr, sehr Schönes sagen, was ich aus meiner, ich möchte kurz die Bücher zeigen, die habe ich in Amerika besorgt, die gibt es noch nicht auf Deutsch. Das ist die Weisheit, The Daily Wisdom, die Weisheit des Lubavitcher Rebbe, die ich sehr, sehr schätze. Der bei jedem Satz, wie ich es ja gerne habe, in die Tiefe gehe. Die Tiere, die geopfert werden müssen, sind alle Anteile von uns. Warum will Gott diese vielen Tiere? Gott fragt, ich gehe immer wieder mal die Frage gestellt, wozu braucht Gott Tiere? Die gehören mir doch alle. Steht auch im Psalm 50. Mir gehört doch alles. Was wollt ihr mir bringen? Wollt ihr mir das Blut eurer Tiere geben? Mir gehört doch alles. Bringt ihr mir meine Geschenke als Geschenk? Ich verstehe, ich schenke euch das Leben. Und ich schenke euch die Tiere. Was schenkt ihr mir meine Geschenke zurück? Die Idee davon ist, dass wir es mit einer bestimmten Haltung machen. Das heißt, wenn wie der Pfarrer gebracht wird. Der Lubavitcher Rebbe sagt, jedes Tier ist ein Teil unseres tierischen Seins. Noch einmal, jedes Tier, der Pfarrer und der Widder und die Ziege sind Teile unserer eigenen Mentalität. Der Pfarrer mit seiner Kampfeslust, mit seiner Härte, mit seiner Störrigkeit. Ein Tier kann ja störrig sein. Die Ziege mit ihrer Widerspenstigkeit, der Widder, der uns eher an das Lamm erinnert, der hingebungswillig ist, aber auch manchmal trotzen kann. Das sind verschiedene innerseelische Elemente unserer körperlichen Existenz. Wir können alle störrig sein, wir können alle hart sein, lustvoll, erregt, provokant wie ein Stier, der gebändigt werden muss. Diese Anteile sind in uns verkörpert. Wir haben das Animalische. Das Judentum geht davon aus, und nicht nur die Tradition der Lubavitcher, wir haben eine Neshama Elokit und eine Nefesh Behemit. Wir haben das Animalische in uns, wissen Sie alle. Wir sind noch nicht Engel bei Gott. Wir haben das Animalische in uns und wir haben dennoch die Möglichkeit, zu Gott aufzusteigen. Denn Gott ist ja permanent in uns. Und durch bestimmte Handlungen können wir das Tierische in uns heiligen. Das Animalische in uns wird nicht verteufelt oder verurteilt, sondern muss Gott geweiht werden durch entsprechende Handlungen, die Gott genau vorgibt. Dadurch gehen wir in das Heiligtum und dadurch gehen wir in das Heiligtum in uns selbst. Es geht ja um die Berührung mit dem Heiligtum in uns. Das heißt, all die Tiere, die da gemetzt werden, was du gesprochen hast über den Sündenbock, auf den werde ich auch gleich eingehen, haben damit zu tun, dass wir Teile von uns in eine höhere Weihe übergeben. Teile von uns werden in eine größere Weihe gegeben. Dazu ganz kurz auch die Gewandung in Vers 4 mit einem Leibrock der Heiligung von Linnen. Zum Beispiel der Satz, der erste Teil in 4. Mit einem Leibrock der Heiligung, immer wieder das Thema heilig, von Linnen. Was ist Linnen? Linnen sind ja auch Teile des in Anführungszeichen animalischen, pflanzlichen. Alles, was in der Natur ist, ob du Flachs nimmst, ob du Baumwolle nimmst, ob du, weiß ich, Getreidestängel nimmst, es ist ja alles von Gott gekommen. Baumwolle, Flachs, Fell von Tieren, das gehört ja alles zu Gott. Entweder du nimmst die Schurwolle des Schafes oder du nimmst Flachs und du nimmst Baumwolle und du nimmst, weiß ich, diverse Stängel und du arbeitest dadurch etwas. Das sind ja alles Gaben, die Gott uns gibt und alle können geheiligt werden. Und indem der Priester, beziehungsweise die Angehörigen der Priester, die beiden Söhne, die überlebt haben, bekleide er sich, Wickelhosen etc. von Linnen, steht in der Sein über seinem Fleisch, mit einer Schärpe von Linnen. Hier wird Linnen als ein sehr wichtiges pflanzliches Element benutzt, Linnen als Flachs und die verfeinerte Form von Leinen, wird zum Ausdruck gebracht, ein Kopfgewinde etc., Gewänder der Heiligung. Wenn man das genau beobachtet, es geht hier um Heiligung. Die Gewänder müssen ja hergestellt werden. Die Schärpe und der Turban, all die Teile sollen dazu führen, dass der Mensch, der potenziell gesündigt hat, indem er über das Ziel hinausschoss, nun sich anders gewandet und gewiss ist. Anders gewandet und gewandelt, gewiss in das Heiligtum geht. Und es steht deutlich da, es geht um die Heiligung. Mit einem Leibrock der Heiligung. Das heißt, der Körper des Priesters, der für das Amt geweiht ist, Buber nennt ihn ja der Priester, Priester für das Amt und für das gesamte Volk, muss eine Heiligung auf der äußeren Ebene demonstrieren, damit er spürt, es geht nicht mehr so, was damals war. Mit Nadav und Avihu. Sondern das Volk muss spüren, es geht nur nach der Ordnung Gottes. Und die Tiere, die da geschlachtet werden, und die Gewänder, die gewandet werden aus den Tieren, beziehungsweise Schauwelle und aus den Pflanzen, die müssen nach einer genauen Ordnung funktionieren. Das heißt, all das kommt über unser Fleisch, damit wir merken, wir sind mehr, und das ist ein ganz tiefer Punkt nochmal, wir sind mehr als nur ein fleischlicher Haufen. Ganz wichtig, Rickliff, mein Freund, das Fleisch wird nicht verurteilt. Wir sind nicht fleischfeindlich. Das ist eine besondere paulinische Theologie im Korintherbrief, wonach das Fleisch nichts taugt und wir müssen ständig hier, weiß ich, uns mit Gott versöhnen. Das ist ein Sonderweg von Paulus. Das Judum sagt nicht, wir müssen uns mit Gott versöhnen, weil wir fleischliche Wesen sind. Das Judum sagt, nimm deine Fleischlichkeit ein, an. Wir sind nicht antifleischlich. Aber heilige dein Fleisch, indem du es zum Beispiel gewandest und indem du das Tierische in dir, das einfach dazu gehört, heiligst, indem du zum Beispiel ein Turban trägst. Auf dem Kopf muss ja was getragen werden. Auf dem Oberkörper muss was getragen werden. Auf den Füßen muss was getragen werden. Der Körper muss gebadet werden in Wasser. Das ist das Vorspiel der Taufe, der Taucher im Judentum. Es sind lauter Berührungen von Natur mit Natur nach Gottes Prinzipien. Er bade sein Fleisch im Wasser und bekleide sich damit. Warum das Theater mit der Bekleidung? Der Lubavitcher Rebbe sagt, weil das ein Heiligungsvorgang ist. Sie kennen das ja aus der katholischen Kirche. Die evangelische Kirche hat das später bei Luther auch übernommen, im 16., 17. Jahrhundert. Diese besondere, Entschuldigung, wenn ich das sage, Theatralik der katholischen Kirche, das ist reines Judentum. Diese Inszenierung der katholischen Kirche während der Wandlung, das kommt aus dem Judentum. Diese Gewandungen der Papst und die Kardinäle und die Bischöfe mit ihren tausenden Gewändern und den Ketten und den Ringen und dem Zepter in der Hand, das ist reines Judentum. Ein riesen Ritual, ein riesen Theater. Das aus dem Judentum kommt, weil der Priester natürlich diese Ordnung beachten musste. Und warum muss der Priester diese Ordnung beachten? Weil er alles Natürliche, das ist die Tiefe dahinter, die ich Ihnen beibringen möchte, nimmt und sie einem höheren Zweck weiht. Nicht, dass Gott das braucht, denn Gott ist alles. Aber Gott will, dass wir es auf uns anlegen, es verarbeiten und in dieser geheiligten, in dieser erhobenen, erhabenen Haltung Gott im Tempel begegnen. Alles dient einem Höheren. Wir platzen nicht einfach rein. Auch der Priester, der Kardinal platzt nicht in die Kirche, in den Petersdom oder in eine Kirche in Hamburg. Platzt hinein, macht es, wie er es will. Sondern es hat eine Ordnung. Und die Gewänder müssen stimmen. Und zu bestimmten Zeiten müssen, weiß ich, Sie wissen das ja in der Kirche, in der katholischen Kirche, soweit ich mich erinnere, Ostern wird lila getragen. Und weiß ich, zu anderen Zeiten wird weiß getragen. Und dann gibt es noch blaue Farben. Das kommt natürlich aus dem Judentum, die verschiedenen purpurfarbenen Gewänder, die der Priester zu tragen hat. Das heißt, diese genauen Abmessungen, wie lange der Kopfschmuck sein muss und der Turban und der Leibrock, der ganze Körper wird ja eingewandelt. Das ist die Heiligung, die Weihung eines Körpers mit den natürlichen Zutaten. Das ist kein Hokuspokus. Da wird ganz gewöhnlicher Flachs und Leinen genommen und entsprechende Schafwolle und natürlich die Tiere, alles, was die Natur uns gibt, aber sie werden einem höheren Zweck geweiht und gewidmet, nämlich Gott zu begegnen in dieser Haltung, in dieser erhobenen Haltung. Und der Lubavitcher Rebbe sagt auch einen sehr, sehr schönen Gedanken, der mich sehr tief berührt, den ich mit Ihnen teilen möchte. Warum überhaupt diese Gewändergeschichten? Er sagt, hier liegt noch eine größere Korrektur vor. Nicht nur die Korrektur der beiden Söhne, Nadav und Avihu, die ja sich vergingen, indem sie einfach machen, was sie wollten. Sie gehen rein, wie es gerade ihnen beliebt, und konstruieren eine Technik, um Gott zu nahen. Sondern es geht darum, die Sünde von zwei nackten Menschen, Sie wissen genau, welche ich meine, zwei nackten Menschen, zu korrigieren, die das ganze Theater des Lamassels eingebrockt haben, nämlich das außerparadiesische Sein. Welche zwei nackten Menschen meine ich? Rickliff, Adam und Eva natürlich. Ein ganz tiefer Gedanke, der mich so berührt. Da waren zwei nackte Menschen, Adam und Eva, auch zwei übrigens, so wie die beiden Brüder. Und die haben auch gedacht, naja, wir sind nackt und wir machen, was wir wollen. Und Gott sagt, das geht so nicht. Ihr könnt nicht machen, ihr könnt nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen und sagen, wir probieren mal ausprobieren, was kann passieren. Es kann sehr viel passieren, nämlich der Verlust des Paradieses. Und was macht Gott, lieber Rickliff, als sie sich dann schämen hinter dem Baum, einem der Bäume verstecken, als Gott auf sie kommt und sagt, Ayeka, wo bist du, Adam? Bekenne dich zu deinem Versagen. Nein, ich bin unschuldig. Die Frau ist schuldig. Und dann geht Gott auf die Frau zu und sagt, Frau, was hast du gemacht? Warum hast du vom Baum gegessen? Du weißt genau, dass euch beiden vorhin. Ich bin noch unschuldiger, die Schlange ist schuld. Und was ist das Ende vom Lied? Raus. Und was macht Gott aber? Er flicht ihnen aus den Datteln, aus den Feigenblättern, stimmt? Aus den riesigen Feigenblättern Schürze, die sie um ihre Genitalien, sprich um ihren Unterleib, binden. Und damit entlässt er sie aus dem Paradies. Ein ganz wichtiger Gedanke. Warum macht das Gott? Warum gehen sie nicht nackt raus? Weil Gott sagt, ich sehe ja, was ihr getrieben habt, als ihr in einem natürlichen Zustand wart. Ihr habt nicht den Anstand besessen, das zu tun, was ich euch gesagt habe, wobei ich damals ja nur ein Gebot auferlegt habe. Esst bitte nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Mir war gar nicht gefordert. Nichts. Nicht mal das konnten sie halten. Und da sagt die jüdische Tradition, bei einem Gebot mussten der Mensch, das war ja noch gar kein Jude, musste der Mensch versagen. Und wie viel mehr versagt der Mensch, wenn er zum Beispiel wir Juden 613 Geh- und Verbote bekommen und ihr, du, die Goyim, 7 Gebote. Ein ganz wichtiger Gedanke. Weil ich immer wieder von Christen gefragt werde, er sagt mal, Juwal, das ist doch einfach eine Zumutung. Ihr Juden mit den 613 Geh- und Verbote. Das kann doch kein Mensch, ob in Lüders, ob in New York bestehen. Wer kann denn mit 613 Gionverbote leben? Wobei wir es noch viel weniger haben. Und er sagt, rabbinische Tradition erzählt doch kein Schmonzes, erzählt doch keine Märchen. Das erste Paar auf Erden bekam eine Auflage, nämlich bitte esst nicht, es war ja gar nicht mal etwas zu tun, sich einzuweihen. Finger weg vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Ezraim Tovara. Und nicht mal bei einem Gebot waren diese Versager, diese Schlamper in der Lage, Gott zu gehorchen. Das heißt, es liegt nicht an der Menge, mein geliebter Freund Rickleff, es liegt an der inneren Haltung. Ich denke, das ist sehr tief, was ich hier sage. Es liegt an der inneren Haltung. Wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu hören, wird ein Gebot, das Gott dir auferlegt, schon reichen, dass du stirbst, innerlich stirbst. Es liegt nicht an der Menge. Da waren keine 613 Geh- und Verbote, auch nicht die sieben noachidischen Gebote. Und der Mensch war einfach ein Versager. Und darum sitzen wir hier heute, wo wir sitzen, außerparadiesisch. Und darum kommt alles, was später hinzukommt, als Korrektur. Darum kommen ja die vielen Auflagen im YouTube, damit wir merken, wir müssen Gott nahe kommen. Wir haben es nicht geschafft in unserem unbekümmerten Zustand der Nacktheit. Wir haben es einfach wahllos getrieben. Jeder probiert was aus. Gott hat gesagt, mach das nicht. Die Schlange kommt und sagt, mach das doch. Und weil Gott uns so sehr liebt, gewandelt er uns. Ich hoffe, Sie verstehen das jetzt neu in Genesis 3. In Genesis 3, 7 bis 14 steht ja, dass Gott in seiner Liebe die Blätter nimmt, die riesigen Blätter waren damals schon groß, des Feigenbaums und flicht ihnen daraus Gewänder und gewandelt sie als Schutz, als Gewandung. Gewandung und Gewandeltheit. Gott begleitet uns über Kleidung und das ist nicht einfach eine billige Schamgeschichte, sondern Gott will, dass wir uns einhüllen in eine Schutzmaßnahme, die er vorgibt. Wir müssen zurückgehen zu einer natürlichen Einheit, zu einer natürlichen Einheit, denn die Feige ist ja bekannt, ja, ein Baum. Manche sagen ja, dass der Sünde des Feigenbaums, die Sünde des Baums aus dem Feigenbaum entstand. Da nahm Gott die Blätter des Feigenbaums, weil der Baum, von dem sie nicht hätten essen dürfen, ein Feigenbaum war. Das heißt, Gott nimmt das, die Causa dieses Vorgangs, nämlich den Baum, der Erkenntnis, der ein Feigenbaum gewesen sein soll, nimmt die Riesenblätter und aus dem Übel, wie in der Homöopathie, Gleiches mit Gleichem heilen, aus dem Baum der Erkenntnis, der ein Feigenbaum war, flicht er ihnen liebevoll, die in den Schurz und entlässt sie mit dem Schurz, damit aus dem, was das Übel bewirkte, die Heilung entsteht. Der Baum, der sie zum Fall brachte, wird sie heilen, nach den Vorschriften Gottes. Und darum sagt der Lubavitcher Rebbe, dass all die Vorschriften, die wir hier gelesen haben, der Turban und der Oberkörpergewand und die Füße und die Sandalen, ist ja alles genau vorgegeben, Gott uns vorgibt, weil wir ohne seine Vorgaben es nicht schaffen, Punkt. Das ist der Aspekt dabei. Und immer wieder wird ja betont, die Heiligung, das wird ja tausendmal betont. Es geht wirklich um Heiligung. Heiligung heißt Kadosch. Und Kadosch heißt in seiner tiefen etymologischen Bedeutung, in seiner etymologischen Wurzel, die Abgesondertheit. Wir müssen uns Gott weihen mit unserer Körperlichkeit, mit unserer Anfälligkeit auf Ungehorsam. Aber es muss nach Gottes Prinzipien gehen. Denn als wir es allein versuchten, zum Beispiel Nadav und Avihu vor 2 Wochen oder noch viel früher in Genesis 3, haben wir ja gesehen, was dabei rauskommt. Tragödie. Wenn wir es versuchen, selbst zu machen, kommt die Schlange, im Hebräischen ist es der Schlangerich, ein Mann, Nachasch ist Schlangerich, mein Wortspiel, und verführt uns und dann kommen Tragödien raus. Das heißt, es geht nicht ohne Gott. Es geht nicht ohne Gottes Vorschriften. Denn es ist seine Welt. Und darum sagt Gott, ich möchte, dass ihr daraus lernt. Ihr habt euch so zu gewandeln und so zu gewandeln, einen solchen Wandel an den Tag zu legen, wie ich es euch auferlege, damit nicht solche Experimente entstehen, die euch nur ins Unglück stürzen. Das heißt, all diese Vorschriften, wenn Sie es bitte notieren, damit Sie den Wald vor lauter Bäumen sehen, nicht übersehen, sind ein Schutzmaßnahme Gottes dazu, dass wir nicht wieder straucheln nach unseren eigenen Experimenten. Das Heiligtum in unserer Mitte und das Heiligtum in unserem Sein kann nur genaht werden nach den Vorschriften desjenigen, der das Prinzip Nähe überhaupt erschafft. Diese Sehnsucht, Gott nahe zu sein, die ja die beiden Männer antrieb, Nadav und Avihu, und auch die bei dem ursprünglichen zwei Nackten, Adam und Eva. Sie waren ja beseelt von der Vorstellung, die die Schlange ihnen suggerierte. Naja, esst doch mal von dieser Frucht. Steht alles in der Bibel, in Genesis 3. Dann werdet ihr sein wie Gott, erkennen das Böse und Gute. Scientis, eritis sicut Deus, scientis bonum et malum. Habe ich noch im Lateinisch gelernt. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott, erkennen das Gute und Böse. Das ist natürlich nicht passiert, aber die Sehnsucht ist offensichtlich da. Sonst hätten sie auf den Schlangerich nicht gehört, der ihnen sagt, ihr werdet wie Gott sein. Oh, das ist ja erregend. Was ist dabei passiert? Sie sind tiefer gefallen, als sie je vorher waren. Und darum die Korrektur, ich sage euch, ihr macht das nicht mehr. Er nehme die zwei Böcke, stelle sie vor ihn am Einlass des Zeltes der Begegnung. Genauesten Vorschriften passieren hier in dem langen Kapitel. Und das wiederum aus Liebe Adonais dem Menschen gegenüber, damit er nicht wieder strauchelt. Und natürlich müssen wir aussprechen, diese genaue Präzision, diese genaue Feineinstellung brauchen wir offensichtlich. Weil der Mensch, wenn er nicht angeleitet wird, etwas zu tun, was mit dem Wichtigsten im Leben einhergeht, nämlich der Begegnung mit dem Numinosen, zu Deutsch mit dem Gott, verloren geht, verloren geht. Er experimentiert und er wird dennoch nicht Gott erleben. Und damit es nicht wieder passiert, nicht wieder Tragödien passieren, weiß ich, aus dem Paradies rauswerfen oder wieder zu Tumulten, die es ja leider immer wieder gab und auch nach Nadav und Avihu, Gott sagt, ich gebe euch Regeln und ich möchte, dass ihr sie befolgt, noch dazu die Priesterfamilie, die ja ein Vorbild für das Volk sein muss. Und Aaron ist ja im Schmerz. Aaron heißt ja der Leuchtende. Er ist ja immer noch im Schmerz. Und darum sagt Gott zu Moshe, geh auf ihn zu. Ich möchte, dass den beiden anderen Söhnen nicht auch was passiert. Sondern ich möchte, dass eine Ordnung beachtet wird. Und über diese Ordnung, über die Beachtung dieser Ordnung werdet ihr mich erleben. Sei es im Zelt, in dem ihr mich dann erlebt, dessen Rauch ihr sehen werdet über die Fleischstücke und über die Wolke, die dann in ihrer Herrlichkeit für euch spürbar wird. Und dann deutlich steht in Vers 9, das finde ich so wichtig, danach soll Aaron den Bock, auf den das Los heraufkam, für ihn und zur Entzündung machen. Der Bock aber, auf den das Los heraufkam, für den, jetzt kommt, was du gefragt hast, Buber nutzt da einen ganz verrückten Vers, einen Terminus in Vers 10, für den Räumausräumen, der Azazel, den werde ich gleich erklären, das ist dieser, der Sündenbock, der Azazel, für den Räumaus, der das ausräumen muss, das ist sein Begriff, für den Räumaus soll lebend gestellt werden, vor ihm, über ihn zu bedecken und ihn wegzuschicken zum Räumaus in die Wüste. Aaron also nahe da den Pfarren der Entzündung, der seine ist, er bedecke um sich und um sein Haus, er bemetze den Pfarren etc. Nochmal der entscheidende Satz, der Bock aber, auf den das Los heraufkam, für den Räumaus, für den Azazel, den Begriff gleich, soll lebend gestellt werden, vor ihm, über ihn zu bedecken und ihn wegzuschicken. Das heißt, es wird einer gemetzt, ein Bock wird gemetzt, geschlachtet, der steht stellvertretend für die Sünden Israels, die geschlachtet werden, die getötet werden. Damit wird das negative Animalische symbolisch getötet, ohne dass der Mensch dafür sterben muss. Und der andere sind zwei. Der wird in die Wüste geschickt, der wird zu Gott entlassen. Das heißt, das ist dasjenige, das stellvertretend für unsere Unkontrolliertheit am Leben bleibt, aber in die weite Wüste hinausgeht. Und jetzt müssen wir zwei Begriffe klären, die hier wichtig sind. Der Begriff Azazel. Azazel ist der klassische Terminus für den sogenannten Sündenbock. Der wird mit Sicherheit wissen, wie nicht, was dahinter steckt, aber Azazel kann man auch deuten, ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, Ezlael, ein Bock für Gott, damit Sie ein bisschen hebräische Linguistik haben. Azazel, das ist der hebräische Terminus technicus für diesen Bock, der hinausgeschickt wird, ist ein Ezlael, eine Ziege, die Gott geweiht wird. Das heißt, diese Ziege wird zwar in die Wüste geschickt und wird dann hinuntergestürzt, aber sie stürzt nicht irgendwo, sie wird nicht getötet. Getötet wird, geopfert wird, wie das Animalische in uns. Das Tier, das der Mensch, der Priester schlachtet, ist das Animalische in uns, das wir Gott weihen. Wir weihen das Animalische ganz formell, natürlich nicht einfach erschießen im Wald, sondern es wird Gott geweiht und nach einer Prozedur Gott hingegeben. Dadurch nähert sich der Mensch Gott über das Tier, dessen Animalität symbolisch Gott gegeben wird. Sie wird nicht verurteilt, aber wir geben einen Teil von uns, wenn du so willst, unterordnen wir einen Teil von uns. Sigmund Freud nennt das die Sublimationstheorie. Sublimieren heißt über unsere Grenze hinausgehen, unter eine bestimmte Grenze des Göttlichen stellen, so dass es einem Gott geweiht wird. Das ist die Sublimation von Sigmund Freud, die partielle Anwendung findet. Das heißt, wir geben einen Teil von uns ab an Gott. Wir bekennen, dass es Gott gebührt. Und dadurch vergeistigen wir, dadurch veredeln wir, drücken wir es mal so aus, dadurch veredeln wir das Animalische in uns, indem wir sagen, es kommt ja von dir, unser Gott, und wir ordnen es dir zu, indem wir einen Teil von uns geben, sodass der Priester es schlachtet, geordnet schlachtet, nicht drauf los metzgert, sondern geordnet, heilig, prozedural, ordnet geben wir einen Teil davon symbolisch Gott ab, denn es gebührt ja dir, all unser Sein. Der andere Teil am Yom Kippur, am Tag der Bedeckung, am Tag der Erneuerung unseres Seins, wird in den Azazel geschickt und einer Deutung zufolge heißt Azazel Ezlael. Das heißt, wir geben dem Ziegenbock, der ja mit Widerspenstigkeit, aber zugleich mit Treue zu tun hat, der Mann des Schafes, geben wir an Gott ab und der stirbt, jetzt kommt's, das heißt, der stürzt herunter an einen bestimmten Felsen, von dem wir nicht wissen, wo er war, im Midbar. Und Midbar ist natürlich auch ein Terminus technicus in der Bibel und bedeutet ja die Sprechstätte. Das heißt, sowohl der Ausdruck Azazel, der sogenannte Sündenbock, der ja kein Sündenbock ist, übernimmt natürlich die Sünde, aber im Hebräischen hat er einen viel tieferen Namen, nämlich der Azazel. Er wird weggeschickt, er nimmt auf sich, auf seine Schultern die Lasten des Volkes Israel einmal im Jahr symbolisch, wird hinausgetrieben und fällt herunter, ohne dass er erschossen wird. Er stürzt herunter und geht zu Gott über. In der Wüste. Wüste heißt ja Midbar und Midbar bedeutet ja Sprechstätte. Ledaber, das haben wir schon oft besprochen. Ledaber, es passiert in der Wüste. Wir sind ja noch in der Wüste. Und dadurch kriegt das ganze Geschehen eine sehr heilige Konnotation. Es geht zu Gott zurück. Das heißt, der Mensch in der Wüste macht sich bewusst am Yom Kippur, am Tag der Bedeckung, ich gebe einen Teil von mir an Gott ab. Gott nimmt ihn von mir durch einen sehr großen heiligen Vorgang. Und das wiederum, tiefenpsychologisch, theologisch gesprochen, hat ja Wirkungen für mich. Das ganze Volk war ja anwesend bei dieser Prozedur. Das ist ja nicht irgendeine okkulte Praxis, sondern das Volk ist ja präsent. Und es werden heiligste Gebete gesprochen. Und während des Sprechens, lieber Rekev, dieser heiligen Gebete spürt ja das Volk, dass etwas passiert, dass etwas Großes passiert, indem man in den Azazel, den kein Mensch mehr erkennt, und Azazel steckt ja El dahinter, El, wie Eliyahu und Jekutiel, das Wort El ist ja alles heilig konnotiert, indem wir einen Teil dieser Verfehlungen Gott geben in die Sprechstadt, da wo das Heilige Gottes präsentiert ist und da wo nicht viel Ablenkung ist, in die Sprechstätte, in das Geheimnisvolle Gottes, geben wir einen Teil von uns an Gott und merken, dass Gott es gerne uns abnimmt. Gott nimmt uns unsere Verfehlungen ab, holt sie heraus, das eine Tier wird geschlachtet, wird symbolisch getötet, dadurch wird ein Teil von uns beseitigt, bereinigt bis zum nächsten Jahr. Und ein anderer Teil geht direkt über zu Gott in einen geheimnisvollen Vorgang und wird Gott übergeben. Und dieser freiwillige Verzicht, es ist ja ein Verzicht, wir verzichten einmal auf das Tier, das geschlachtet wird, und einmal verzichten wir auf das Tier, das in die Wüste entlassen wird. Bekennen wir unsere Verbundenheit zu Gott. Das ist die Paradoxalität dabei. Ich bekomme, indem ich gebe, möchte ich ganz tief heute ausdrücken. Ich bekomme, indem ich gebe, Rekev. Ich erfahre, indem ich loslasse. Indem ich mich einlasse, Entschuldigung, indem ich loslasse, lasse ich mich auf Gott ein. Das heißt, diese Paradoxalität, diese scheinbare Widersprüchlichkeit bedeutet, gib etwas von dir, verzichte auf etwas von dir, das Tier, das dich ja repräsentiert, gib es an Gott, schau dir das an, was hier passiert, das ist eine Riesenerfahrung, das Volk steht da, Gott ist präsent, die Priester amtieren nach den genauen Vorschriften, und indem du das loslässt, wirst du merken, dass du eine innere Erhabenheit spürst. Das ist das Majestätische an diesem Vorgang. Indem du diesen Azazel loslässt, nach Gottes Prinzipien, indem du dich mit El in Verbindung setzt, mit diesem großen El, den du einerseits begreifen, aber doch nicht begreifen kannst, wirst du eine Verwandlung erleben. Das sagt auch Samson Raphael Hirsch, ein anderer, kennen Sie auch, den zitiere ich auch, 1888, ein ganz, ganz großer, gigantischer Rabbi, den ich sehr schätze. Das sind derzeit meine größten Leuchten, der Rabbi von Lubavitch und Samson Raphael Hirsch. Dicke Kommentare kann ich Ihnen alle nennen, wo Sie sie kaufen können. Der sagt auch, es verwandelt in uns etwas. Das ist ja nicht einfach ein billiges Ritual, ein heidnisches Ritual. Das sind ja alles Abkehrmaßnahmen der heidnischen Rituale. Sie wissen, es gab ja bei den Heiden diese Auguren. Da wurden ja Vögel genommen und Innereien aus den Vögeln genommen, abgeküsst, abgelutscht, weggeworfen, magische Sprüche gesprochen. Dagegen verwahrt sich ja das Judentum. Das sind keine Auguren, spekulative Maßnahmen, in denen Tiere zerrissen werden und auch Menschen zerrissen werden. Überhaupt nicht. Das Leben ist heilig. Und nur heilige Männer, die nach Prozeduren arbeiten, zum Beispiel Aaron und seine beiden zurückgebliebenen Söhne und deren Stellvertreter, die machen das unter Anwesenheit nach genauen Vorschriften, die nicht die Medizinmänner sich aussuchen, sondern Gott. Und diese besondere Erfahrung, auch das Räucherwerk vor ihm, was in 13 steht, er gebe das Räucherwerk auf das Feuer vor ihm, dass die Wolke des Räucherwerks hülle das Verdeck, das über der Vergegenwärtigung ist und er nicht sterbe. Das heißt, diese Mischung aus der Wolke, die dann kommt und dem Rauch, der aufsteigt, Rauch ist ja auch eine spirituelle Erfahrung. Du siehst den Rauch, kannst ihn ja nicht greifen. Wer kann Rauch anfassen? Kannst etwas riechen? Das Feuer, das ja dann das Holz verbrennt und die Tiere verbrennt im Tempel, das siehst du, kannst es ein Stück begreifen, indem du vielleicht etwas sich deine Hand hineinlegst und indem du das Holz siehst, das ja verkohlt, aber du kannst es doch nicht begreifen. Es bleibt ein Mysterium. Das Feuer und der Rauch sind Feuer des Geruhens vor Gott. Und dieses Thema, etwas nehmen nach Gottes Prinzip und dadurch mittelbar Gott erleben, mittelbar. Gott kommt da nicht in Gestalt einer Voodoo-Figur und sagt, so bin ich wie bei den Heiden, sondern Gott ist nur mittelbar vorhanden, indem er den Rauch aufsteigen lässt, indem das Blut gesprengt wird, indem alle spüren, da ist Gott in unserer Mitte. Das ist das Besondere an diesen Vorschriften der Tiere. Über das Animalische, über das Äußere wird Gott mittelbar sichtbar. Und so geht es dann weiter. Gott sagt, ermetze den Bock der Entsündung, der des Volkes ist, und er bringe sein Blut inseits des Verhangs, er tue mit seinem Blut und so weiter mit dem Pfarrer getan hat, er spritze es an das Verdeck und bedecke über dem Heiligtum vor dem Makel der Sünde und so weiter. Auch das Blut, das ja eine zentrale Rolle im Judentum darstellt, das wird ja auch später in 17, 18 thematisiert. Das Blut bedeutet, es wird etwas aus unserem Inneren gegeben. Der Blut ist etwas sehr Kostbares. Blut darf nicht getrunken werden. Bei den alten Völkern ist bekannt, dass das Blut getrunken wurde für magische Zwecke. Auch Menschenblut wurde getrunken, um auf okkulte Weise menschliche Kraft sich zu verändern. Streng verboten. Verbotener geht's nicht mehr im Judentum. Das heißt, das Blut wird als Bestandteil eines klassischen Opferrituals der Heiden genommen. Aber es wird natürlich nicht getrunken. Und es wird natürlich nicht gegessen in Gestalt von bestimmten Rezepten, die da veranstaltet werden, sondern es muss außerkorporal getunkt werden auf das Zelt, und dadurch bleibt es weit entfernt von den Missbräuchen der verschiedenen Heiden, die damit machen, was sie wollten, um damit auf okkulte Weise Gott nahe zu kommen. Das nimmt Gott ab. Gott sagt, damit werdet ihr nicht mir dienen, denn das ist immer wieder das Thema, das auch in 17 vorkommt, in Kapitel 17 und 18, denn dadurch kommt ihr mir nicht nahe, dadurch trennt ihr euch von mir, indem ihr das macht, was die anderen Völker machen. Das will Gott ja nicht. Aber indem ihr das Blut besprengt auf die heiligen Gegenstände und das Blut des Tieres, das ist ja Blut des Tieres, die verschiedenen Gegenstände berührt, nämlich den Altar, den inneren Altar, den äußeren Altar, Parochet, den Gewand, der sind diesen großen Trennwand aus Vorhang, und das Bedeckende auf dem Heiligtum, indem das Blut dorthin trieft, dorthin gegossen wird, dadurch bringt ihr euch hinein in ein Ritual, das aus sehr einfachen Mitteln besteht, aus sehr einfachen animalischen und pflanzlichen Mitteln. Und dennoch erhebt ihr euch, weil, und nochmal dieser ganz wichtige Satz für euch alle, weil es aus Gottes Mund kommt. Unbedingt möchte ich Sie bitten, das aufzuschreiben, damit Sie den Wald wirklich nicht vor lauter Bäumen verlieren. Weil man sich fragen kann, gut, was passiert da? Es passiert sehr vieles. Wenn Gott etwas spricht, Sie kennen das ja aus der Geschichte von Matthäus, in der Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird geheilt, gesund. Das Wort Gottes, das ist das heilende Element hier. Nicht die Äußerlichkeiten. Wenn das Wort Gottes nicht beachtet wird, das hier immer wieder steht, es sei euch zum Beispiel 29, es sei euch zur Weltzeitsatzung. In der 7. Mondneuung, am 10. auf die Neuung, sollt ihr eure Seelen beugen und sollt allerlei das nicht tun, denn an diesem Tag bedeckt man euch. Feiern ist es euch, und was Gott da sagt, bedecken soll der Priester, den man salbt und dessen Hand man füllt und so weiter. Wenn ihn das Wort Gottes verliert, in den Wald verleiht, aber nicht, das heilt uns. Gott gibt von Anfang an den Tenor vor. Es ist eine ganz präzise Anleitung, die Priester zu befolgen haben. Im Altertum haben die Priester entschieden, was zu passieren hatte. Und das Volk hatte das Gefühl, naja, der Priester ist Gott. Das ist nicht der Fall im Judentum. Der Priester wird entmachtet und Gott wird ermächtigt. Schauen Sie, wie schön ich das ausdrücken darf. Der Priester im Judentum, so sehr wichtig ist, wird entmachtet. Und Gott wird ermachtet oder ermächtigt. Gott gibt genau vor, auch wenn es oftmals so widersinnig klingt, Blutspritzen hier, Blutspritzen da. Aber der Lubavitcher Rebbe sagt, den ich ja sehr schätze, es geht nicht darum, dass du das logisch findest, was hier passiert. Auch ein ganz wichtiger Satz für Sie. Es geht nicht darum, dass wir das überzeugend finden. Spritz hier, spritz da. Noch ein Pfarrer wird geschlachtet. Der Bock wird hinausgeschickt, muss einen Felsen unterstützen. Da kann man sich natürlich fragen, was soll das Theater? Wer braucht das? Gott und unsere Seele brauchen das. Es geht hier um eine transrationale, heilige Erfahrung. Es geht um transrationale, sagt auch hier ein anderer großer Denker, transrational, nicht der logische Verstand oder der Verstand der Priester damals bei den verschiedenen Völkern, die einfach nach ihrem Denken entschieden, was da passt, ob man über Menschenleichen hinweggeht oder nicht, das spielt für sie keine Rolle. Das spielt für das Judentum eine Rolle. Wenn du auf das Wort Gottes hörst, wie beim Hauptmann von Kapernaum, dann geschehen die Wunder. Sprich nur ein Wort und das Volk wird geheilt. Und weil das Wort Gottes hier genauestens befolgt wird und sich materialisiert in Gestalt eines Ochsen, in Gestalt von Leinen, in Gestalt von Purpurgewändern, in Gestalt von wann hineingehen, wann hinausgehen, das ist ja das Wort Gottes, nicht die Lust des Menschen. Es spielt überhaupt keine Rolle, was der Mensch dabei denkt. Das ist völlig unerheblich. Dadurch geschieht die Heiligung. Ich bitte Sie, das wirklich aufzuschreiben. Weil es sehr präzise erklärt, was hier passiert. Das Wort Gottes, das über unseren Verstand, die Kritik unseres Verstandes hinausgeht und über das Diktat unseres Kopfes hinausgeht, das ist entscheidend dabei. Und darum steht auch zum Schluss da in 34, dies sei euch zur Weltzeitsatzung, zu bedecken über den Söhnen, Söhne ist immer Söhne und Töchter natürlich, über den Söhnen und Töchtern Israels vor all ihren Sünden einmal im Jahr. Er tat, wie er Moschee geboten hatte, in 35, ganz wichtig. Der Satz, der so banal klingt, ist überhaupt nicht banal. Moschee tat, wie er, Adonai, ihm geboten hat. Das ist der zentrale Aspekt unserer gesamten Geschichte. Gott gebietet und nicht ein Schamane oder ein Medizinmann oder ein Sonderpriester. Gott gebietet. Das ist die Entmachtung der Priester. Der Hierophanten hießen sie früher in Ägypten. Der Heiligen Diener. Es ist eine eindeutige, ich möchte Sie wirklich ermahnen, die Tiefe zu verstehen, weil sonst verlieren Sie sich in den Büchern 3 und 4. Es ist eine Ermahnung, Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Gott legt den Gottesdienst fest über die einfachsten Elemente unseres Lebens, mittels deren wir uns ihm annähern können, die Nahrung erleben können. Und Moschee macht das auch, er tat genau, wie Gott ihm das befiehlt, weil er, der größte Prophet war und auch Aaron, der größte Priester war, wissen, es geht nicht darum, wir entscheiden, was uns passt. Heute dies, morgen jenes, morgen im Paradies, morgen außerhalb des Paradieses, sondern wenn Hashem das vorgibt, müssen wir ihm gehorchen, denn unsere Seele funktioniert, unsere Seele wirkt nach göttlichen Prinzipien. Wir wissen es nicht, wir haben es jetzt einmal nicht geschafft. Adam und Eva haben es nicht geschafft. Adam und Eva haben es auch nicht geschafft. Sie haben es probiert. Was ist passiert? Das Theater, das wir heute haben. Und all das noch einmal, was wir heute erleben, sind Korrekturen, Tikkun, wenn Sie es notieren. Dr. Angela und einige kennen ja schon meinen Begriff Tikkun, T-I-K-U-N, auf Hebräisch Taf, Yud, Kuf, Waf, Nun. Ein Tikkun, eine Reparation des liebenden Gottes, aber nach seinen Prinzipien. Nicht nach unseren Prinzipien. Darum müssen die Tiere genau beachtet werden. Und darum muss auch der 10. Tag im 7. Monat beachtet werden. Nicht irgendwann wird es gemacht. Die Priester damals machten ja, was sie wollten. Es gibt einmal im Jahr den Yom Kippur. Und der ist ein Bedeckungstag, nicht Versöhnungstag. Übrigens korrigieren, es ist kein Versöhnungstag. Denn Gott hat sich nicht überworfen mit uns. Der Yom Kippur ist kein Versöhnungstag, wie Luther es übersetzt und andere. Es ist ein Tag der Bedeckung. Da wird etwas abgedeckt. Etwas zugedeckt, damit darunter etwas Neues wachsen kann. Dieses Abdecken, Lechaper, die Wurzel von Kippur, bedeutet, da wird etwas zugedeckt, etwas abgedeckt, das uns nicht mehr anschreien muss. Es ist natürlich in uns noch da, die Verfehlung kann ja nicht rausgeschnitten werden, wie bei einer Krebsoperation. Aber sie können bedeckt werden, wodurch etwas Neues dadurch entstehen kann. Durch die Abdeckung wächst etwas Neues. Es ist nicht mehr für uns sichtbar, sondern unter diesem Gedecktsein, mit Hilfe der Rituale natürlich, die Gott uns vorgibt, wächst etwas Neues und das Alte wird transformiert in etwas Neues und das Jahr für Jahr. Ganz kurz noch ein Blick zu ein paar weiteren Perlen. Gott sei Dank haben wir ja nur 3 Kapitel. Und zwar die genauen Vorschriften mit dem Blut. Im nächsten Kapitel wird ja davon gesprochen. Ganz kurz, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israels, sprach zu ihm. Dies ist die Rede und so weiter. Jedermann vom Hause Israels, der ein Ochsen oder ein Schaf oder eine Ziege metzt und so weiter und bringt es nicht zum Einlass des Zelts der Begegnung, eine Nahrung ihm vor seiner Wohnung dazu nahm. Blut sei diesem Mann zugerechnet. Hier wird wiederum das Thema Blut aufgefordert. Und es geht wieder darum, achten Sie darauf, wieder die Feinheiten, die ich so liebe, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen. Es sind ja noch 2 übrig geblieben. Eleazar und Itamar. Er hat ja 4 Söhne. Nadav, Avihu, Eleazar und Itamar. 4 sind übrig geblieben. 2 sind übrig geblieben. Und diese beiden werden liebevoll angesprochen. Das heißt, sie merken wieder den liebenden Gott und nicht den christlich paraphrasierten bösen Gott. Achten Sie darauf. Gott sagt zu Aaron, zu Moschee, geh zu Aaron und zu seinen Söhnen. Sie sind noch 2 übrig. Das heißt, Gott hat ein Herz für die beiden Söhne. Die vermissen ja auch ihre Brüder. Nicht nur Vater vermisst 2 Söhne, sondern Brüder vermissen 2 Söhne, 2 Brüder. Und Gott kümmert sich um sie und will nicht, dass es da Willkür gibt. Noch einmal irgendeine, klar, das will Gott ja nicht. Und zu allen Söhnen Israel, das Thema Söhne, spricht zu seinen Söhnen und zu den Söhnen Israels. Sowohl die Söhne Aarons gehen Gott ans Herz, die ja übrig geblieben sind, verweist, Bruder verweist, als auch die Söhne Israels, die natürlich auch die Töchter sind, und sagt ihnen, was er entboten hat. Immer wieder dieses Thema. Er entbietet. Das ist die Grundidee, die alles öffnet. Gott legt die Spielregeln fest. Und darum auch etwas, niemand darf etwas, was er geschlachtet hat, Metzen ist ein altes Wort bei Buche für Schlachten, wenn er es nicht zum Zelt der Begegnung gebracht hat, Blut sei diesem Mann zugerechnet, Blut vergoss er und so weiter. Das heißt, alle Schlachtmänner, die sie auf offenem Feld schlachten, ihm zu bringen zum Einlass des Zelts der Begegnung zum Priester und die Schlacht ihm als Frieden. Das heißt, wenn der Mensch etwas schlachtet, um Gott damit ein Fried, wie er das nennt, Friedschlachtmal, Schlamim ist ein Begriff, es gibt verschiedene Kategorien von Opfern. Und ein Schlamim kommt von Shalom, das ist eine besondere Kategorie. Das heißt, Gott will, dass beim Töten von Tieren, die ja ihm gehören, das gehört uns gar nichts, der Mensch darf natürlich die koscheren Tiere schlachten, wild, nicht töten, sondern schlachten, nicht abschießen mit dem Gewehr. Die dürfen natürlich getötet werden, aber es muss eine geregelte Abgabe an Gott erfolgen. Warum? Wiederum die Korrektur zu den Heiden, weil Hashem alles gehört. Wem gehört denn der Braten, den wir heute Abend essen? Wir essen heute Abend Fisch. Aber es gibt, in Amerika habe ich fast jede Woche das Fleisch bekommen und andere essen Fleischkoscher. Wem gehört denn der Fisch? Wem gehört denn das Fleisch? Wem gehört denn alles? Gott. Und um das Bewusstsein zu schärfen, dass jedes Wild, das wir erlegen, natürlich nach Vorschriften, Gott gehört, muss ein Teil Gott als Shalom im Sinn von Shalom geopfert werden. Und es muss vor dem Zelt der Begegnung erfolgen, weil du Gott einweihen musst in diese Gabe Gottes, damit das nicht eine Völlerei wird, die nicht angemessen ist. Und der Priester sprenge das Blut auf seine Schlachttat etc. Sie sollen nicht etwas machen. Es muss alles nach der Ordnung Gottes passieren. Und bringt es nicht zu, wenn jemand das nicht tut, der wird von Gott Konsequenzen zu spüren bekommen, weil er noch einmal sich selbst zum Maß aller Dinge macht. Das geht nicht. Gott sagt, alles, was ihr hier bekommt, muss mit mir in Verbindung stehen. Dadurch schafft man Gottesdienst, dadurch schafft man die Heiligung. Die nächste Woche das Thema sein wird in Levikus 19,1. Bestimmte Juli, die Gedoschen Yadonai. Und darum steht es, jeder Mann vom Hause Israel und von der Gastschaft, auch die Gäste, die Proselyten und die Goyim, die zu Gast arbeiten in Israel, sich noch nicht fürs Judentum entschieden haben, die in ihrer Mitte Gasten, Boga sagt so schön Gasten, wer immer Blut, jetzt kommt das Blutverzehrverbot, esse, mein Antlitz gebe ich wieder die Seele, die Blut lässt, ich rode sie aus und so weiter. Denn die Seele des Fleisches in 17,11 im Blute ist, ich gab es euch auf die Schlachtstatt zu bedecken über euren Seelen, denn das Blut durch die Seele bedeckt ist es. Das heißt, warum diese Betonung des Blutes wiederum als eine Gegenmaßnahme? Das Blut trägt die Seele des Menschen. Warum? Weil Gott das so festlegt. Wiederum der Aspekt. Nicht, weil es logisch ist, lieber Bruder Richel, von alle anderen, sondern weil Gott das festlegt. Es könnte genauso gut in den Augenbrauen oder in der Iris oder in der Hornhaut sein. Nicht wahr? Oder in der verschiedenen Netzhaut, im Augapfel, im Ziliarkörper. Das ist nicht der Aspekt. Gott sagt, das Blut, das unseren Körper durchströmt, ist der Sitz der Seele, der Nefesh, beziehungsweise Neshama. Und Gott sagt, das habt ihr nicht zu machen, ihr habt das nicht anzufassen, das wird nicht gegessen. Abgrenzung gegen die okkulten Praktiken damals. Damals tat man alles. Man trank Blut, weil man schon wusste, heidnischerseits, dass Blut etwas Besonderes ist. Bei Faust heißt es ja auch, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Sagt Mephisto im Faust in Goethe. Und dennoch ist dieser Saft göttlich. Und Gott möchte nicht, dass Grenzen überschritten werden. Der das Leben erschafft, legt die Regeln des Lebens fest. Möchte ich Ihnen unbedingt sagen. Ganz wichtig. Der das Leben erschafft, erlegt uns Vorschriften und legt die Spielregeln des Lebens fest. Und wenn er sagt, ihr macht das nicht, dann macht ihr das nicht, denn ihr schadet euch damit. Ihr überschreitet Grenzen und ihr werdet noch einmal Konsequenzen zu ertragen haben, um die es euch leid tut. Aus Vertreibung aus dem Paradies und Tod von anderen Menschen. Und darum sagt Gott ihnen deutlich, dass das Blut nicht zu essen ist. Und denn die Seele eines Menschen, sein Blut, isst er mit seiner Seele. Ich sprach zu den Söhnen Israels, Blut alles Fleisches esst nicht. Denn die Seele alles Fleisches und ist in der Seele. Alle Seele, die gefallen ist oder zerrissen ist, isst, sei es Spross und so weiter. Der wasche seine Kleider, bade im Wasser und ist makel bis an den Abend. Wäscht er aber nicht und badet er sein Fleisch nicht, muss er seine Verfehlung tragen. Ganz großer Wert wird darauf gelegt. Und Sie können daraus ableiten, wenn Gott etwas sehr groß in den Vordergrund steht, heißt es, dass es wirklich von zentraler Bedeutung ist. Und das Thema, das müssen wir auch aussprechen, das Thema Ernährung, Essen, Trinken, ist ja etwas, was wir nicht vermeiden können, um das auch zu nennen. Wir müssen jederzeit essen, mindestens einmal am Tag. Auch wenn Sie mal eine Askese am Tag legen, irgendwann essen Sie ja wieder. Das heißt, das Thema Essen erlaubt uns ja Gott, obwohl wir ja ursprünglich Vegetarier hätten sein müssen. Das möchte ich auch kurz erwähnen, damit Sie den großen Blick nie vergessen. Ursprünglich waren wir Vegetarier. Woher weiß ich? Weil das in Genesis 3 und 4 steht. Steht eins in der Bibel. Man muss die Bibel ganz verstehen. Ganz verstehen und ganz lesen. Gott sagt Ihnen ja, dem ersten Paar, ich gebe euch die Kräuter und die Sträucher und die Gewächse und die dürft ihr essen. Die Idee ursprünglich, und darum haben die Vegetarier recht, war vegetarisches Ernähren. Vegetarianismus war die ursprüngliche Idee Gottes. Esst Pflanzen, steht in Genesis 3. Dann kommt das Theater mit Noah und seinen Söhnen, die Gelüsten nach dem Fleisch und die Generation des Turmbaus zu Babel. Alle wollen Fleisch haben. Es reicht ihnen nicht, was Gott tut. Dann sagt Gott, wisst ihr was? Ihr begehrt Fleisch. Genesis 9 bei dem Auszug aus der Orche, aber nach meinen Vorgaben. Und darum ist die gesamte Korrektur, die hier passiert, diese Pedanterie, von der wir sprechen können, ebenfalls ein Korrektiv, damit wir nicht wahllos etwas tun, was uns wieder in die Zügellosigkeit und die Sündhaftigkeit führt. Denn Essen und Trinken gehören dazu. Aber die Kaschot des Judentums, und die ja natürlich darauf baut, Sie wissen, Kaschot sind die Koscher-Vorschriften, legt größten Wert darauf, nicht nur zu Tempelzeiten, nicht nur zu Tempelzeiten, als das Blut nicht gegessen werden durfte, beim Heranbringen des Schelam, dieses Dankesopfers. Auch heute noch, was machen sich ja jüdische Gemeinschaften mit Schugge? Als ich in New York war und meine Vorträge hielt, was meinen Sie, was ich da für Vorschriften beachten sollte? Man hat mir gesagt, dort kaufst du das Fleisch nicht ein, dort kaufst du es ja ein, dort kaufst du nur, wenn dieser Stempel vorliegt. Auch in Israel haben sie 10 verschiedene Stempel für die Kaschrut, für die Vorschriften, wie stark das Blut ausgeflossen ist und wie makellos das Tier geschlachtet wurde. Da macht man ja raus eine richtige Lehre. Und warum? Weil Gott uns sagt, dieses Thema Ernährung, das uns ja jeden Tag begleitet, uns haarscharf mit Willkür und mit Heidentum in Berührung bringen kann. Und genau bei dem Aspekt, der uns als Menschen adeln soll, laut Samson Raphaelisch, müssen wir großen Respekt an den Tag legen. Nicht einfach essen und zur Tagesordnung gehen. In dieser berühmte Satz, sage mir, was du isst, mit Doppel-S und ich sage dir, was du bist, ist äußerst wichtig. Und zwar nicht im banalen Sinn, ich bin gleichwertig, sondern in dem Sinn, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr nach meinen Vorschriften erstens im Tempel etwas darbringt, mir als Gabe und Nähe zu mir herstellt, als auch im außertempelmäßigen Kontext euch verhaltet, wie es sich für das Volk Gottes geziemt. Nickle, wolltest du mich unterbrechen gerade?
Ja, unsere Zeit ist um. Ja. Aber ich denke, du hast uns sehr
gib klar mir noch, gemacht. Gibst du mir noch 2 Minuten?
Und wenn du sie unbedingt brauchst?
Ja, ich möchte noch eine Perle. Weißt du, ich möchte noch eine Perle. Moment, wo ist das hier? Wir haben doch noch 18. Entschuldigung. Ich bin schon in 19. Ich muss das gerade noch sagen. Ganz zum Schluss. Ja, genau, ganz, damit das Bild einfach klar wird. Ganz zum Schluss von 18, ist ja heute noch unser Kapitel, steht, ihr denn wahret meine Satzungen und meine Rechtsgeheiße, wieder der Gott, der Spielregeln vorgibt. Und man tut nichts von all den Gräueln, der Spross und der Gast, das in eurer Mitte naht. Und jetzt kommt der große Satz, Rechlef, in 1827, denn all die Gräuel taten die Leute des Landes vor euch und das Land wurde makelig. Ist das nicht eine eindeutige Sprache? Die Abgrenzung gegenüber den Verfehlungen der Kanaaniter, das ist immer wieder das Motto, damit sie den Wald vor lauter Bäumen nicht verlieren. Bitte denn all die Gräuel, Blut trinken, Fleischstücke hineinfressen, Tiere auseinandernehmen und daraus Zeichen ableiten. All die Gräuel taten die Leute des Landes vor euch und das Land wurde makelig. Und das will Gott nicht. Er bemakelt das Land, das heilige Land, das ich euch geben werde. Und das nicht euch ausspeie, das Land, wann ihr es bemakelt, wie es ausspie den Stamm, der für euch da war. Ganz wichtig. Verstehen Sie, ich möchte ja, dass Sie das Große verstehen. Gott will nicht, dass das Land sich ekelt, das Land Kanaan, in das wir ja kommen werden, das ist alles eine Vorbereitung auf Kanaan, indem es tut, das, was die vorigen Völker taten. Das hat Konsequenzen für die Natur, würden wir heute sagen, Naturschutz. Gott weiß, dass wir das Land Israel erben werden. Wir kommen ja bald ins Land, wir sind ja schon im 3. Buch, am Ende des 5. gehen wir ja. Aber es gibt Spielregeln, in Anführungszeichen, Verhaltenskodizes. Und diese sagt Gott. Und wenn wir nicht tun, was Gott will, wird es uns genauso ergehen, wie es den Kanaanäern ging, die Gott rausgeworfen hat, weil sie machten, was sie wollten. Und dann zum Schluss ganz gut. Denn all jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, gerodet werden die Seelen, die es tun, aus dem Inneren ihres Volkes. 18:30. Wahret meine Verwahrung. Immer zu tun von den Satzungen der Gräuel, die vor euch getan worden sind. Bemakelt euch nicht an ihnen. Ich bin euer Gott. Richtig, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist so tief. Wahret meine Verwahrung. Das heißt, es muss in euch verwahrt sein, dass ich, der lebendige Gott, euch das sage. Wahret meine Verwahrung. Nimmer zu tun von den Satzungen der Gräuel, die vor euch getan worden sind. Bemakelt euch nicht an ihnen. Wer etwas tut, was hier verboten ist, bemakelt sich selbst. Es geht nicht nur darum, ich habe Blut getrunken und habe etwas Unpassendes getan. Dein ganzer Körper leidet darunter. Deine Seele leidet darunter. Das will Gott nicht. Das ist schädlich für deine Konstitution, die Gott kennt und nicht wir. Und dann der finale Satz. Ich bin euer Gott. Das ist das, die Summe, die alles zusammenhält, Rickleff und die Freunde von Freunden. Ich bin euer Gott und nicht die Priester und nicht eure Rationalität. Auch ganz wichtig. Weil viele Christen mich immer noch fragen, ja, sag mal, das können wir doch machen, wie wir wollen. Heute sind wir doch nicht mehr in der Wüste, wir essen, was wir wollen. Das geht nicht. Das hat nichts mit Wüste zu tun, sondern das hat mit einem Prinzip zu tun, dass wir Gott etwas geben. Wir müssen heute nicht mehr eine Azazel opfern. Das tun wir nicht mehr. Aber die Speisevorschriften haben natürlich noch unbedingte Bedeutung. Unbedingte. Die Trennung von Blut. Nicht ein Milligramm Blut darf ein Jude essen. Denn Ich bin euer Gott, Ani Adonai Elohecha. Das ist die Krönung der gesamten Tora. Und die steht noch am Ende nach diesen Vorschriften. Nicht, weil es euch gefällt und weil es euch überzeugt. Lass mir den Satz noch sagen. Nicht, weil es dich überzeugen muss, Rickliff. Es muss dich überhaupt nicht überzeugen. Du musst nicht überzeugt sein, dass es richtig ist, was du hier tun musst. Koscher-Vorschriften nur noch dazu damals, zu Bibelzeiten, das Tier opfern, nicht opfern. Es muss dich überhaupt nicht überzeugen. Aber es muss dich überführen zu Gott. Es muss dich überführen zu Gott und dich demütig machen, dass Gottes Wille größer ist als dein Wille. So wie Jesus der Jude auch sagt, nicht mein Wille geschieht, dein Wille, großer Gott, der mir nicht einleuchten muss, der mich nicht überzeugen muss, der geschieht.
Ja, vielen Dank, lieber Yuval. Du hast uns nach Pessach, als wir von der Freiheit gehört haben, heute sehr schön gezeigt, dass Freiheit nicht bedeutet Willkür, Orientierungslosigkeit, Durcheinander, sondern dass es um eine Ordnung geht, die der Mensch in der Freiheit braucht. Vielen Dank dafür und Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom allen Freunden und Freundinnen. Jederzeit können Sie mich kontaktieren, wissen Sie ja Bescheid, über WhatsApp. Gerne, gerne mehr im Privatgespräch. Shabbat Shalom von Yuval und Deborah für all unsere Freunde. Nein, 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 nein.